Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Ja, sag einmal, Peppi, geht das dir gut, mein lieber Hennes? Wie ist das Wertebefinden daheim, da in Bochum?
Das geht sich aus. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Blühende Landschaften, unserem kleinen Ost-West-Dialog, die wir aus Gründen, die nur wir kennen, heute mal in einer ganz besonderen, Duktus sprechen. Wir sprechen den ganzen Podcast komplett auf Wienerisch.
Ja, das geht sich aus. Das ist
warum
ein Leihwand.
Warum nicht?
Ja, warum nicht?
Das Thema, über das wir sprechen, das hat nichts mit Wien zu tun.
Überhaupt nichts.
Gar nicht, aber wir haben gesagt, gescheißen, wir machen es einfach.
Sicherlich, das ist unser Podcast. Ja, sicherlich, das ist unser Podcast erst. Verstehst du?
Natürlich, ich habe ja gerade noch ein bisschen Faschiertes gegessen mit ein paar Paradeisern.
Weißt du was? Und ich habe noch einen kleinen braunen getrunken, verstehst du?
Einen verlängerten.
Einen kleinen braunen im Café Arschloch.
Die Wiener, das ist so eklig, ne? Ein kleiner Brauner, das ist so Aber es ist irgendwie auch geil. Ich finde ja, die Wiener, das Wiener, also wir machen das jetzt nicht den ganzen Podcast durch. Das wäre
wieso
total
nicht? Ich war gerade so richtig gut in die Stimmung.
Das können wir machen, wenn wir das will.
Ja, bitte. Schöne Grüße an Nico Formanek, unseren lieben Kollegen aus Wien.
Ja, aber weißt du, wer auch ein sehr guter Hans Moser ist, ist Tommy Krappweiß.
Ach nein.
Tommy Krappweiß kann super Hans Moser, super. Also ach,
wunderbar.
Ich muss mal
Hans Moser, ich glaube, das sind wirklich nur noch die ganz, ganz alten Hörerinnen und Hörer, die alten Hörenden, sage ich jetzt mal so, um es mal neudeutsch zu sagen, die sich noch an Hans Moser erinnern.
Hörenden finde ich gut.
Die Hörenden und die Sehenden.
Da wird keiner ausgeschlossen.
Ja, sicher. Es ist ja auch audiophil, was wir hier machen.
Naja, wenn du sagst Hörerinnen oder Hörerinnen, dann fühlen sich die Männer ausgeschlossen. Das finde ich, finde ich akustisch problematisch. Da fühle ich mich als Mann in meiner Männlichkeit diskriminiert, liebe Damen.
Und
damit
auch
müsst ihr
in gewisser Weise Katriot.
Sozusagen, aber das... Das ist ja das Schöne an der Sprache. Die Sprache reguliert sich ja von selbst. Das ist ja, das sind ja jetzt alles Vorschläge, die kommen. Und erstaunlich ist dann, dass man muss immer auf die Leute achten, die dann so gegen das Ganze sind. Also auch so vehement. Entschuldigung, ich habe gerade wirklich einen kleinen Braunen getrunken, deswegen muss ich ein bisschen.
Ich dachte, du hast einen kleinen Braunen in der Hose, aber so weit wollte ich jetzt nicht gehen,
mein Lieber. Wenn du wüsstest, na bitte, wenn du wüsstest, das ist schon kein kleiner Brauner, das ist schon, also da, ich sag mal, das Schokoauto hat gehupt, da ist Albert, da ist hier, das Köpfchen guckt schon raus, also da ist einiges bei mir in der Hose.
Naja, wirklich, die Schlange hat das Köpfchen herausgestreckt.
Es ist auch so, dass man, je älter man wird, umso egaler ist es einem, wenn man eklig ist, ne, das ist auch so.
Ja, total.
Wir haben ja auch so eine Tendenz dazu. Egal. Also, schöne Grüße, falls es uns jemand hört in Wien, kann ja sein, das ist ja möglich.
Ja, sicherlich.
In welchem Bezirk? Oh, das ist auf dem, sitzt auf dem
Fiaker.
Das ist
eh wurscht.
Hört zu, sich Zentralfriedhof. Semmering.
Das geht sich aus.
Wir reden heute über einen Mann, nicht über eine Frau, über einen Mann. Und wir haben ja sehr viel in den letzten Wochen über Ostthemen gesprochen, über Ostfilme und über Ostkünstler und so weiter. Und jetzt reden wir wirklich über eine richtige Ost-West-Geschichte. Also eine Geschichte, die im Westen begann, im Osten weiterging und dann auf eine komische Art und Weise, ist sie zu Ende? Ich weiß es nicht. Ich bin mir also auch, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, auch überhaupt nicht im Klaren darüber, ob wir diesen Mann jetzt, wir feiern ihn nicht ab, sondern wir reden über ihn, weil er ist ein sehr kontroverser Mensch. Wir reden über Matthias Rust.
Genau. Und für Matthias die Rust? Nachgeborenen, für die Nachgeborenen, die nicht wissen, wer Matthias Rust ist, berühmt geworden ist er für seinen Flug am 28. Mai 1987, da ist er mit seiner Cessna, das ist ein kleines Viersitzer-Flugzeug, mit seiner Cessna ist er darüber geflogen von Helsinki und ist dann 18.40 Uhr in der Nähe des Moskauer Roten Platzes, also in der Nähe des Kremls, mit seiner kleinen Cessna gelandet.
Und Sie hören, Thomas Nicolai hat wieder seine Hausaufgaben gemacht. Er kennt die Uhrzeit. Ja. Er weiß ganz genau, dass eine Cessna eine Viersitzermaschine ist. Und das ist unglaublich. Also Matthias Rust, das Interessante ist ja, wie das jetzt wahrgenommen worden ist von uns im Westen und euch im Osten. Also er ist im 87, es war Kalter Krieg, es gab schon Gorbatschow, gab es schon. Es gab schon das Wort Glasnost, gab es schon. Und da ist dieser junge Mann, hat sich in diese Cessna gesetzt, die er sich geliehen hat und ist losgeflogen, erst auf die Färöerinseln, dann nach Island und dann über Norwegen, Finnland, über Leningrad nach Moskau. So.
Ja.
Und ist dabei nicht abgeschossen worden, sondern ist durchgeflogen. So.
Ja.
Und das ist etwas, was wir damals im Westen wahrgenommen haben als etwas, ich gebe nur ein Wort, kackendreist, sage ich das. Das war so dermaßen kackendreist, also einfach so komplett ignorieren, dass es da einen eisernen Vorhang gibt, dass es da Grenzkontrollen gibt, dass es da Flugsicherung gibt. Der ist einfach da hingeflogen auf den Roten Platz, also in die Nähe vom Roten Platz, hatte Autogramme gegeben und dann kamen die Genossen und haben ihn mitgenommen und haben ihn eingepuchtet, wie zu erwarten war.
Ja.
Das war bei uns im Westen ein mediales Großereignis. Nachdem er dann freigelassen worden ist, gab es einen großen Stern-Artikel. Stern hatte sich die weltexklusiven Rechte besorgt. Der Stern war damals natürlich sehr auch in der journalistischen Bringschuld, weil sie ja ein paar Jahre vorher die Hitler-Tagebücher, die gefälschten, propagiert hatten, was auch eine Lachnummer war im Prinzip und ja auch wunderbar verfilmt worden ist von Dietl hier, Storm. Das war da im Stern und wir haben das echt wirklich, das war ein Riesenthema bei uns im Westen. Wir haben darüber gesprochen, was ist das für ein Typ, was wollte der, ist der wahnsinnig, ist der genial, wie ist denn das bei euch aufgenommen worden?
Naja, wir haben ja nur alle Westfernsehen geguckt und natürlich waren wir bestens informiert über die Tagesschau oder das Heute-Journal, also wir wussten, worum es ging. Die DDR-Presse, beziehungsweise also die aktuelle Kamera, also die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens, berichtete auch, aber mehr so unter ferner Liefen, dass eben ein Bürger der BRD den Luftraum verletzt hat und ist eben in der Nähe des Roten Platzes gelandet. Aber die Genossen der Miliz haben sofort ihn sich gegriffen und haben ihn gleich in Verwahrung gebracht. Und das ist das Einzige, was offiziell in der DDR erzählt wurde. Aber alles andere haben wir natürlich dann über die Tagesschau mitbekommen.
Also das wurde medial gar nicht auch bewertet irgendwie so, das wurde einfach nur berichtet.
Weil es ja letztendlich, wie sagt man so schön, du sagst kackendreist, das war ja ein sogenannter Husarenstreich, wie man so schön sagt. Und eigentlich so ein Lausbubenstreich und als solcher wurde der eben auch gehandelt und abgehakt. Und das hatte ja politisch keinerlei Relevanz, was totaler Quatsch ist. Dieses Ding hatte ja eine unglaubliche Relevanz und Ost und West und speziell natürlich der Osten oder um es noch konkreter zu machen, Gorbatschow hat damit gearbeitet, weil das ganze Ding weitete sich aus zu einer Staatsaffäre, wie du ja sicher weißt. Du kannst weiterreden. Ich wollte jetzt nicht
monologisieren. Nee, ich hör dir gebannt zu halt, ne, weil es ist für uns, bist du noch da?
Ja, ich bin da, total.
Ich habe gerade ein Piepen im Ohr gehabt, deswegen. Jetzt habe ich jetzt jemand klopft an, das möchte ich nicht. Ich habe hier das Telefon am einen Ohr und jemand ruft an, das möchte ich nicht. So, ich möchte nicht angeklopft werden, geh weg, geh scheißen, bitte. So, wir haben das damals, ich war 87, war ich 19 Jahre alt. Und das war natürlich in der Schule ein großes Thema bei uns. Und für uns war interessant, weil der Typ war ja nicht so unbedingt so viel älter als wir. Der war ja sehr, sehr jung, glaube Anfang 20 oder so, oder wie alt er war?
Nee, der war 18, beziehungsweise, also wir haben den Podcast auch deswegen gemacht, weil er am Dienstag, dem 1. Juni, seinen 53. Geburtstag feiern wird. oder feiert.
Ja.
Also das heißt, ja, er war zu dem Zeitpunkt gerade noch 18, als er das gemacht hat.
Das heißt, der Typ war jünger als ich oder ist immer noch, ja, jünger als ich. Okay, ja, das war das Besondere, dass wirklich jemand von meiner Generation sowas macht. Also erstmal, dass jemand mit 18 überhaupt ein Flugzeug fliegt, das war schon also unfassbar, ne? Also da hat man einen Führerschein gemacht, aber nicht Flugzeug und Flugzeugschein. Und naja, und dann haben wir natürlich gedacht so, ach du Scheiße, jetzt ist der da in Moskau, sitzt im Knast, die werden den verdonnern, Arbeitslager, Sibirien und so weiter. Ja. Und dem war ja nicht so. Dann hat Herr Genscher, der damalige Außenminister, ja auch eingelenkt. Es gab ja schon sehr gute Beziehungen von der, ja, von der deutschen Bundesregierung zu Gorbatschow. Das wussten wir alles. Da war ja schon so eine gewisse Hoffnung. Kurz vorher haben sich ja Reagan und Gorbatschow auch in Island getroffen. Das war ja auch, gar nicht möglich. Also das hat man ja gar nicht für möglich gehalten, dass zwei solche diametralen Figuren quasi zusammen da sitzen und Handshake und winken und so. Das hatte schon was Schönes. Man hatte so die Hoffnung, okay, vielleicht fliegt uns doch nicht alles um die Ohren irgendwann mal. Und ja, dann kam dieser Typ und wir haben gedacht, so, okay, hat er das jetzt damit gefährdet mit dieser Aktion? Weil er hat dann ja gesagt, es war ein Flug für den Weltfrieden.
Genau, ein Zeichen für den Frieden wollte er setzen. Und ja, ich glaube, dass man müsste sich mal mit Gorbatschow unter vier Augen unterhalten. Ich glaube,
das machen wir im nächsten Podcast. Ich rufe ihn an und sage, Michael,
wie sieht's aus?
Du es noch hörst.
Erzähl doch mal, wie war das damals? Nein, aber
wie war das jetzt? Bitte erzähl, Michael, bitte. Du bist dran.
Michael, das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt mal unter vier Augen. Ich meine, das ist verjährt. Jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Und dann sagt
das
der Michael,
gescheißen,
ich erzähl dir gar nichts.
Michael, was Ohrschlägen
war denn los? Ohrschlägen
Deluxe. Ja, der Schluchtenscheißer, was war los, bitte?
Michael Gorbatschow, Wiener, so rum.
Genau. Guten Tag, liebe Freunde, mein Name ist Michael Gorbatschow. Kennen Sie mich vielleicht? Ich bitte Michael Gorbatschow. So schlechte Parodisten, die nicht mehr aus dem Wiener Scheiß-Schmäh rauskommen. Das ist ein Schmäh. Ja, Michael Rust, Matthias Rust, was hast du gemacht? Das ist eine Scheiße. Oh Gott, wir müssen wieder auf die Bühne, Thomas.
Aber zurück. Wir gehen zurück zum Thema. Also, um nochmal sich die Fakten anzugucken. Der Matthias Rust ist also 5 Stunden geflogen über russisches Gebiet. Und die russische Luftabwehr, die haben ihn zwar bemerkt, aber die haben überhaupt nicht drauf reagiert. Und das ist ja der Skandal gewesen und auch der Hebel gewesen, wo Michail Gorbatschow dann eben angesetzt hat und hat da also einen riesen Fass aufgemacht, nachdem Rust dann in Gewahrsam gebracht worden ist von KGB und Miliz, hat er sich dann eben mit den ganzen Offizieren zusammengesetzt und hat gesagt, was machen wir denn mit euch? Also mit den ganzen Offizieren bei der russischen Armee. Mhm. Und er hat dann einfach, also er war ja in der Situation, dass er die Perestroika eingeleitet hatte und es gab ja immer noch ganz viele Leute in der Regierung und im Kreml, die ihm nicht wohlgesonnen waren, die also eigentlich an seinem Stuhl gesägt haben, die alles dafür getan haben, dass dieser Gorbatschow, der also Reformen aktiv einleiten wollte, dass sie das verhindern. Und das heißt, er hatte im Kreml wahnsinnig viele Widersacher. Und auf diesem Wege hat er sich sehr, sehr vieler Widersacher, speziell aus dem militärischen Bereich, entledigt, indem er die einfach rausgeschmissen hat. Und hat sie
das
einfach
heißt,
vor
das
die Tür
hat ihm
gesetzt.
Quasi zugespielt, dieses
genau, diese Geschichte Ereignis. Hat ihm total zugespielt. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass er sagt, ich bin hier großspurig auf Perestroika-Kurs. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Außenminister Shevardnadze dafür sorgen, dass die Sowjetunion jetzt diese Chance benutzt, um jetzt diesen Mann nicht ins schlimmste sibirische Gulag zu werfen, sondern ganz im Gegenteil. Er muss einen fairen Prozess bekommen und wir müssen irgendwie hinkriegen, dass wir außenpolitisch ganz sauber und human dastehen. Und die ganze Sache lief dann eben in diese Richtung ab, dass wohl die Staatsanwaltschaft 8 Jahre gefordert hat und es waren dann 4 Jahre, die er dann in ein Strafgefangenenlager kommen sollte. Er ist aber nicht in einen Gulag gekommen, weil ganz klar ist, wenn das passiert, dann sind ja auch ganz viele von diesen ehemaligen Offizieren da und da werden sie ihm das Leben zur Hölle machen. Und genau das wollten sie ja nicht. Auch rein außenpolitisch wollten sie das nicht. Das heißt, er kam in ein normales russisches Gefängnis, in eine Zwei-Personen-Zelle. Also er war zu zweit mit einem anderen Gefangenen. Und natürlich, er war da ganze Zeit, war er da drin oder musste auch mal arbeiten und so. Es war natürlich deprimierend. Aber die ganze Strafe wurde dann von 4 Jahren plötzlich auf 14 Monate runtergehandelt. Und dann kam er tatsächlich nach 14 Monaten raus. Aber das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, wie außenpolitisch der Osten, aber natürlich in gewisser Weise auch der Westen, damit sozusagen gepokert hat. Wie können wir miteinander irgendwie diese ganze Nummer wuppen? Weil Matthias Rust war nicht verrückt oder ist nicht verrückt. Das heißt, geistige Umnachtung konnte man ihm nicht nachweisen. Und das war eben auch so ein Problem. Ne? Wenn er gesagt hat, okay, der ist bekloppt, der ist verrückt, der kommt irgendwie in die Geschlossene. So. Aber das war ja nicht der Fall. Also er ist ein intelligenter Mann. Und der wusste genau, was er da tut. Also er hat das ganz vorsätzlich getan. Aber es war eben trotzdem irre. Unterm Strich hat er natürlich niemandem geschadet. Und genau das war der Punkt, an dem Gorbatschow angesetzt hat und gesagt, das ist unsere Chance, außenpolitisch zu punkten. Und ich finde, das hat er auch gut gemacht. Ich stelle mir das nur vor, Matthias Rust wäre heutzutage, in der heutigen Zeit in Istanbul, würde er da mit seiner Maschine auf dem Platz landen. Also ich weiß, dass der amtierende Produzent, sei schon Präsident, das nicht sehr lustig finden würde und der würde ihn sofort einsperren für alle Ewigkeiten.
Nee, oder stell dir vor, er würde einfach in einem Linienflieger von Ryanair sitzen und über Belarus fliegen da, und das Flugzeug würde runtergebracht werden. Ne? Also es wäre ja auch undenkbar, sowas.
Also, das war komplett undenkbar. Das macht das ja auch
undenkbar,
keiner.
Dass sowas passiert, weißt du, dass man sagt, so, nur weil da einer jetzt, da war ja nur eine Person drin in der Cessna, also er. Ja. Aber stell dir mal vor, er wäre jetzt so als Flieger, als Tourist oder so, der sich irgendwie kritisch gegenüber einem System geäußert hätte in einem, ich sag jetzt mal, Ryanair-Flug und das Militär würde sagen, wir bringen jetzt das Flugzeug runter und gefährden dadurch irgendwie, was weiß ich, mehrere hundert Leute. Und das wär heute ja gar nicht denkbar.
Nee, sowas. Überhaupt
nicht. Das gibt's ja gar nicht. Das würden ja alle sagen. Das hat sich aber Jules Verne ausgedacht jetzt hier. Ne?
Das ist aus dem Reich der Fantasie.
Ja, aber es ist erstaunlich, wie ich finde, wie die Gegenwart und das, was gerade passiert ist, jetzt mit dem korrespondiert, was Matthias Rust damals gesagt hat. Ich muss aber sagen, ich muss dir widersprechen, denn der Typ hat gewaltig einen an der Klatsche gehabt.
Hat
es wahrscheinlich immer noch. Er war halt sehr eloquent und auch kam ja aus einem sehr bürgerlichen Haushalt und so und konnte sich gut formulieren und sprachlich und so weiter. Und deswegen hat er sich da auch so ein bisschen, also er ist da nicht als bekloppt darüber gekommen, dass die ganze Aktion bekloppt war und selbstmörderisch. Das war auch jedem klar.
Ja.
Er hatte nur wahnsinnig Glück. Das Schlimme ist ja, also er hat dann halt gesagt, er möchte halt eine Person sein für den Weltfrieden. War auch schon eine ganz schöne Portion Größenwahn auch mit dabei. Aber das Schlimme ist ja das, was dann aus ihm geworden ist. Also erstmal war er ja diese mediale Figur, die dann rumgereicht worden ist, wie gesagt, Stern-exklusiv. Dann hat er ja 89 während seines Zivildienst eine Frau sehr schwer verletzt mit einem Messer, weil sie nichts von ihm wollte und ist dafür dann ins Gefängnis gekommen.
Bei Wikipedia steht, am 23. November 89 attackierte er während seines Zivildienstes mit einem Messer eine Schwesterschülerin, weil sie ihn nicht küssen wollte. Und er verletzte sich
das
schwer.
Ich wollte es ein bisschen umschreiben. Also er hat gewaltig einen an der Klatsche. Und wenn du dir auch anguckst, was er danach gemacht hat und dass er jetzt angeblich sein Geld mit Pokerspielen verdient und in der Schweiz lebt und zwischendurch. Also das ist schon, also der Typ hätte durchaus in psychologische Behandlung gehört. Also das
definitiv. Aber es ist... Ja, das ist dann eben immer die Frage, ab wann fängt wirklich die Macke an oder wo ist einmal jemand so ein bisschen weltfremd oder so egoman. Ich weiß nicht, was man für eine Klatsche haben muss, dass man eine Schwester absticht, weil sie ihn nicht küssen will. Also da hat man schon einen neurotischen Knall. Ne? Aber er hat das dann ja auch später gemacht. Er hat dann irgendwie einen Kaschmir-Pullover geklaut 2001. Und dann
das ist ja auch noch festgenommen worden.
Scheckbetrug ja. hat er begangen und so und hat dann lauter merkwürdige Sachen gemacht und wie gesagt, bei Wikipedia steht, er ist jetzt professioneller Pokerspieler, was auch so ein bisschen zwielichtig klingt, obwohl ich habe keine Ahnung, ist, vielleicht gibt es das tatsächlich.
Ich glaube, es gibt kaum etwas Zwielichtigeres als was sind Sie? Ich bin professioneller Pokerspieler, ich betrüge Leute, also ich will jetzt das Spiel nicht dissen, aber es, ich finde, also es ist schon wirklich, aber in dem Moment, wo das passiert ist in 87 und 88, da wussten wir das ja alle nicht. Wir wussten nicht, den einzuordnen. Und er hat sich im Interview ja auch immer gesagt, hat ja auch immer gesagt, es war ein Flug für den Weltfrieden und er wollte das und das machen. Und dann haben viele gesagt, na, ist es wirklich, na, ist es nicht eher so, dass du einen an der Klatsche hast? Und aber das, wie damit umgegangen ist, also vor allen Dingen von Gorbatschow, war natürlich viel, viel interessanter und ist auch viel, viel, sagt viel mehr über die Zeit aus, als diese Aktionen, die der Mann damals gebracht hat.
Ja. Naja, das ist einfach, ich glaube, ich habe das damals wirklich nicht ernst genommen, weil also zu dem Zeitpunkt, also im Mai 87, da war ich gerade 4 Wochen von der Armee wieder zurück. Also ich bin 4 Wochen vorher von der NVA entlassen worden. Und ich hatte wirklich ganz andere, nicht andere Sorgen, sondern ganz andere Interessen. Und das habe ich natürlich mitgekriegt, was da in der Tagesschau lief mit Matthias Rust. Und das war ja nun wirklich auch das Gespräch überhaupt. Und das, wie gesagt, das weitete sich dann eben so aus. Das hat mich aber nie interessiert, weil für mich klar war, der Typ hat ein totales Ding an der Waffe und ich wundere mich tatsächlich, dass sie ihm eben nicht eine geistige Umnachtung oder eine geistige Störung irgendwie nachgewiesen haben. Sie konnten es nicht, sie wollten es nicht, wer weiß, woran es lag. Es gibt ja auch Aufnahmen, da sitzt er im Besprechungszimmer, also bevor er ins Gericht geht und da bringen sie ihm zu essen und zu trinken und sie kümmern sich um ihn. Also sie hatten also Gorbatschow und die gesamte Regierung hatte eben wirklich das Interesse daran, ihn weder schlecht zu behandeln, noch irgendwie, dass er irgendwelchen Schaden davon trägt. Und er war zwar dann diese 14 Monate in diesem russischen Gefängnis und da hat er ja auch gesagt, das war ziemlich hart, weil es eben so deprimierend war und er kam nicht raus und so, aber ich glaube, verglichen mit einem Gulag...
Naja, wie es im Gefängnis nun mal ist, Entschuldigung.
Also Gefängnis ist nun mal keine lustige Geschichte, ja.
Ich finde es nicht gut hier, man kann gar nicht rausgehen hier. Das ist also doof. Was? Warum?
Das ist wie. Mir fällt das Wort nicht ein. Gefängnis? Ja, es ist irgendwie wie im Gefängnis. Ach so, ich bin ja im Gefängnis. Ach so.
Ach so, das ist hier so ein bisschen, man fühlt sich wie, eingesperrt, ne?
Ja.
Man kann gar nicht, Ja. Also, wenn er es ein paar Jahre früher gemacht hätte, noch, also unter Brezhnev, da hätten sie ihn aber, glaube ich, wenn sie ihn da nicht abgeknallt hätten, dann wäre er aber bestimmt in Gulag gekommen.
Der wäre hundertprozentig ins Gulag gekommen und
hätte sich nie wieder was von dem Jahre gehört. Er hätte sich ein paar Jahre von Gulag-Suppe ernähren müssen. Jetzt aber an der Gulag-Kanone hier.
Aus der Gulag-Kanone. Mit Gulag-Soße.
So lacht übrigens Friedrich Merz, schon mal aufgefallen.
Ich habe Friedrich Merz noch nie lachen sehen. Also das ist ja
eigentlich immer so Mr. Burns für mich. Ich glaube, er lacht auch nicht. Er kann es. Das ist wie wenn so ein Bond-Bösewicht so versucht.
Na, ich finde ja eigentlich auch, dass Friedrich Merz, falls es mal einen neuen Bond geben sollte, es muss ja erstmal der existierende Bond auf die Leinwand, aber wenn es dann einen neuen James Bond geben soll, ich finde, dann sollte das wirklich Friedrich Merz spielen, weil das hat er echt verdient, oder? Findest du
den nicht? Den Bösewicht, aber nicht den Bond, meinst du?
Nee, den Bösewicht natürlich, dummes Zeug, nicht Bond.
Ja, Bösewicht, also das natürlich. Ist ja wirklich, das ist ja nur. Übrigens, wo du gerade über James Bond sprichst, für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, unsere Zuhörenden, ich habe ein im Rahmen meiner Aufgabe als Moderator des John Sinclair YouTube-Kanals, des John Sinclair Night Talk-Formates, wo wir immer wieder Autoren und Gäste und Jason Dark und so weiter vor die Kamera und vors Mikrofon holen, habe ich das große Vergnügen gehabt, mit Dietmar Wunder zu sprechen. Und das, diese Folge kommt jetzt, ist jetzt am Sonntag, also für unsere Kollegen bei Patreon, könnt ihr jetzt schon gucken und alle, die uns regulär hören, jetzt ab Montag. Die können dann mal auf YouTube gehen, John Sinclair YouTube-Kanal. Da spreche ich mit Dietmar Wunder, der deutschen Stimme von James Bond. Und wir sprechen also von John Sinclair, von Daniel Craig, Adam Sandler und von Sam Rockwell und allen möglichen. Und da reden wir auch ein bisschen über den neuen Bond-Film.
Aha. Und, hast du den schon gesehen? Hast du
nein, schon er hat ihn natürlich schon gesehen. Darf dazu musste. Natürlich nichts sagen. Ja, aber ja. Wir reden darüber, dass das vielleicht ja auch sein letzter Bond-Film ist. Also er hat ja dann 5 Bond-Filme synchronisiert. Und ja. auch was das so bedeutet. Und das ist ein bisschen Werbung nebenbei. Und ja, also, das ist, aber hast also, du noch also irgendwie Werbung?
Ja, also mit anderen Worten, also Daniel Craig wird das weiterspielen, aber Dietmar Wunder synchronisiert Craig. Den nicht mehr und wird dann synchronisiert, Daniel Craig wird dann synchronisiert von Bully oder von Teddy oder so.
Ja, genau, oder von Nikolaus Vosjarek. Josef von der Bitte, was mit dem Boster? Möchten Sie Ihren Martini geschüttelt oder gut? Das ist mir scheißegal, gibt's mir einen gespritzten, bitte. Bitteschön. Einen österreichischen Geheimagent. Da sind wir gleich
einen
bei
kleinen, Kotter. Einen kleinen Braun. Gerührt oder geschüttelt? Gib mir einen kleinen Braun, du Arschloch.
Du Arschloch. Ich hab Schädelweh. Du Arschloch, ich hab Schädelweh. Oh Gott. Ja, das ist ein sehr interessantes Interview. Und hast du noch irgendwie Werbung, die du machen kannst? Hast du wieder irgendwelche berühmten Männer vor Mikrofon gehabt oder Frauen für
nein,
Captain Sharky oder für welche?
Ich habe keine Werbung, aber ich kann Werbung machen. Und zwar erscheint am Freitag, also heute ist ja Donnerstag, aber wenn das erscheint, ist es ja schon Montag. Also dann ist das ja eigentlich schon erschienen. Ja. Also am Freitag, seit Freitag, dem 28. Mai, gibt es die neue Staffel von Ghostsitter Staffel Nummer 10. Und da spreche ich irgendwie diverse Rollen, ein Cowboy und ein Keks und ich weiß nicht was, alles Mögliche. Das ganze Ding ist ja geschrieben worden von dem wunderbaren Tommy Krapweis. Und der liebe Freund Marty Fischer, den du ja auch kennst, auch ein uns ja. wohlgesonnener Freund und Kollege, der macht da auch mit. Und ach, jetzt muss ich doch Werbung machen für einen Fremdpodcast. Und zwar, es gibt einen Podcast, der heißt irgendwie Podcast der Podcasts oder so. Oder Podcast der Podcasts. Und zwar ist es eine Parodie auf Podcasts. Und das ist ganz, also wenn man so will, Switch, aber eben über Podcasts. So. Und das Lustige bei der ganzen Geschichte ist, dass Marty Fischer sowohl Jan Böhmermann als auch Olli Schulz spricht und parodiert. Und wie Marty Fischer Olli Schulz parodiert, ist so unfassbar lustig und so auf den Punkt. Und ich hasse ihn dafür, weil das einfach, es ist königlich, es ist einfach großartig.
Ja, das ist so das größte Kompliment, was man einem Kollegen machen kann, weil er sagt, oh, ich hasse dich, das ist so gut, ich hasse dich dafür. Wo kann man das hören? Also überall wahrscheinlich, ne?
Nee, ich glaube, das läuft nur bei Spotify. Also da du hast ja Spotify nicht, aber vielleicht kann man es irgendwie auf anderen Kanälen noch hören. Aber das läuft bei Spotify und ist sehr lustig. Und Ghostsitter läuft auch nicht so allgemein, sondern es gibt es auch leider nur bei Audible. Aber vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal so für die gesamte Menschheit raus. Das ist das Problem bei Audible, finde ich, dass eben die meisten Leute haben eben Spotify und Apple und Deezer und wie die ganzen anderen Streaming-Portale haben. Aber eben Audible haben doch nicht so viele. Und das ist eben schade, weil ich habe ja auch für Audible ein paar Sachen gemacht, also Pummel-Einhorn und Bilbo und das gibt's leider nur bei Audible, aber wenn man Audible hat, dann sind da schon ein paar schöne Schmackazien dabei.
Naja, und wenn man Audible hat, dann kann man auch davon ausgehen, dass Audible das Geld auch an die Künstler weiterleitet. Das ist ja bei anderen Podcasts oder bei vor allen Dingen bei Spotify. Deswegen habe ich Spotify nicht, weil ich das einfach nicht gut finde, wie die abrechnen. Sind wir bei Spotify? Glaube ich auch. Wir sind auch bei Spotify, weil man muss ja breit gesteuert sein. Aber das ist ja, ich finde dieses Exklusivding so ein bisschen problematisch. Aber du hast schon recht. Jetzt kommt noch das dazu. Jetzt kommt die Friends Reunion, kommt jetzt bei Sky, weil das ja HBO ist und Sky hat sich ja HBO unter den Nagel gerissen und Sky ist halt, habe ich schon drüber gesprochen, deswegen schwierig, weil es sie nur in Stereo senden und nicht in Surround und man sitzt hier und denkt, warum klingt das alles scheiße und es ist einfach, die Qualität ist einfach, aber egal, da wollten wir gar nicht drüber reden. Noch eine Sache, bevor wir zum Schluss kommen und aus Medias Res wieder rausgehen, hier in Bochum gibt es einen kleinen Fußballverein, der die letzte Saison ganz gut gespielt hat und demnächst in der ersten Bundesliga ist.
Yeah,
und wenn ich mich für Fußball interessieren würde, würde ich das auch abfeiern. Aber Fußball geht mir nun mal am Arsch vorbei. Aber für die Stadt ist es schön.
Ja, du, ich habe das gesehen. Und da du ja mein Bruder, Brother from another mother bist, weißt du?
Ja.
Und wir beide sind ja so verbunden, da dachte ich mir, ich weiß, der... Dem Hennes ist das wurscht, aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass Bochum das geschafft hat.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Es war natürlich dann unheimlich viel los dann hier am Sonntag. Und Leute haben sich auch wieder daneben benommen und nicht auf die Abstandsregeln geachtet und Pyrotechnik und alles das, was ich an Fußball so scheiße finde. Also ich finde Fußball selber nicht so schlimm. Ich finde, Max Gold hat das mal so schön gesagt, Fußball ist nicht das Thema derer, die das morgen bestimmen. Aber ich finde, dass das Ganze drumherum bei Fußball stört mich so. Also wenn ich im Stadion war, war ich doch immer von ziemlich vielen Idioten umgeben, muss ich sagen. Also wenn ich zum Beispiel das letzte Spiel, was ich gesehen habe, ich muss es einfach so sagen, das letzte Spiel, was ich gesehen habe vor ein paar Jahren, war gegen St. Pauli und das waren 2-2 und es war okay, aber ich finde es einfach so ätzend, wenn dann Leute aus Hamburg kommen oder von woanders kommen und die dann beschimpft werden und St. Pauli ist nun mal halt auch ein geiler Verein, wenn man sich damit beschäftigt, was die für Jugendarbeit machen und dass die halt sich auch wirklich gegen Rassismus und gegen Nazis öffentlich auch aussprechen und so Leute, die beschimpft man nicht, die begrüßt man, da sollte man froh sein, dass Leute überhaupt aus Hamburg kommen und nach Bochum. Also das finde ich halt, man spielt gegen eine Mannschaft, wenn die andere Mannschaft nicht kommen würde, könnte man ja gar kein Fußball spielen. Also das ist was ich so als nicht Fußballaffiner so ein bisschen doof finde. Aber für die Stadt Bochum ist es natürlich jetzt schön, dass wir einen Verein haben, der in der ersten Liga ist. Schalke ist abgestiegen, Bochum ist aufgestiegen. Das heißt, es gibt ein Ruhrgebietsderby, Bochum-Dortmund. wird man sehen, wie das geht. Bochum wird gegen den FC Bayern spielen und fährt nach Berlin. Juhu, wir fahren nach Berlin. Und das ist für diese Stadt, die ja meine Heimatstadt ist, nach diesen letzten 10 Jahren von, ob das jetzt Nokia war oder Opel, diese ganzen Sachen, die dieser Stadt doch wirklich sehr zugesetzt haben, ist das doch jetzt mal ein Lichtblick. Und das deswegen, ich freue mich für die Leute, aber es geht mir am Arsch vorbei. Um es mal so zu sagen.
Ja, klar. Mal. Aber ich habe mich auch gefreut. Du, ich habe jetzt, während du so schön geredet hast über Fußball, habe ich nochmal auf mein Zettelchen geguckt.
Sag es doch. Während ich monologisiert habe, hast du im Internet
Nein. Was bestellt? Ich habe nochmal auf mein Zettelchen geguckt und ich habe noch eine schöne ein Veranstaltungstipp gefunden, denn Leute, die in Berlin, ich weiß nicht, wie es in Bochum ist, aber in Berlin haben ja die Museen wieder geöffnet und ein Museum, in das ich wirklich, ich will nicht sagen regelmäßig gehe, aber da gehe ich alle paar Jahre mal rein, weil ich das wirklich toll finde, das ist das Technikmuseum in Berlin und jetzt schließt sich der Kreis, mein Lieber.
Ach, du denn bist wenn man aber auch ein alter Fuchs.
Ja, ich bin ein Moderatorenfuchs. Denn wenn man in das Technikmuseum in Berlin geht, da ist er wieder.
Vom Rätselfuchs zum Moderatorenbiber. Thomas Nicolai.
Wenn man da hingeht, kann man nicht nur tolle Sachen aus den letzten 100 oder 150 Jahren sehen, die so technisch entstanden sind, sondern man kann die Original-Cessna von Matthias Rust sehen im Technikmuseum. Das ist doch toll, oder?
Nein. Ja. Und es ist ein Viersitzer, hast du gesagt, ne?
Ja.
Ein Viersitzer?
Es den ist, pass auf, ich guck nochmal, es war eine Cessna, ich habe das nochmal aufgeschrieben, eine Cessna 172. Ein viersitziges,
bei grünen Landschaften, da lernt man was.
Ja, ein viersitziges, einmotoriges Leichtflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Cessna. Sie ist der meistgebaute Flugzeugtyp der Welt.
Und er hat den umgebaut, weil er dann mehr Benzin mitnehmen konnte oder Kerosin oder Flugzeugbenzin, keine Ahnung, was
wahrscheinlich
sowas.
Ja, also ich glaube, wir beide sind uns einig, dass er ein gehöriges Ding an der Waffel hatte und wahrscheinlich auch immer noch hat. Und ich wurde ja mal gerügt von unserem Schwestern-Podcast, Drückst du mal Rekord, von Martina Brandl, dass wir so abfällig über Dean Reed gesprochen haben. Aber ich finde gar nicht, dass wir abfällig gesprochen haben.
Nein.
Also Dean Reed war ein sehr streitbarer Zeitgenosse, aber auch ein faszinierender Zeitgenosse. Ich weiß nicht, ob Matthias Rust ein faszinierender Zeitgenosse ist, aber er ist auf jeden Fall streitbar und auf jeden Fall ein interessanter Typ. Und das, was er, diese kleine Anekdote, hat doch ganz schön Wind aufgewirbelt im Ostblock und auch im Westblock, ja, wenn es den überhaupt gibt. Komisch, warum sagt man Ostblock und Westblock hat man nie gesagt, oder? Man hat immer nur Ostblock gesagt, aber Westblock nicht,
weil es so ein Block war, einfach, weil das die Blockstaaten, also die waren ja, die waren ja geblockt, man kam ja nicht raus. Das war schon so ein, ich wohne im Block, du Alter, ich wohne im Block. Also, aber es
ist wahrscheinlich auch so lustig, wenn man sagt so, Weil man ja dann gesagt hat, die NATO-Staaten. Das war der Ostblock und die NATO-Staaten.
Ganz richtig, Ostblock und NATO-Staaten. Ich finde es ja auch immer lustig, wenn man sagt, das hatten wir ja auch schon öfter, im ehemaligen Osten. Der Osten ist immer der Osten. Eine Himmelsrichtung kann nicht ehemalig sein. Ich sage ja auch, wenn meine Frau sagt, aber du kommst ja auch aus dem Osten. Und meine Frau sagt, nein, ich komme aus West-Berlin. Ich so, also, so spricht meine Frau übrigens, wenn sie auf Helium ist. Sie sagt, sie kommt nicht aus, ich komme aus West-Berlin. Ich sage, ja, es ist auch Osten. Auch West-Berlin ist Ostdeutschland. Das muss man so mal sagen. Und das müssen wir mal so im Raum stehen lassen, liebe West-Berliner. Damit müsst ihr leben, nicht ich. Ich wohne tief im Westen und ihr wohnt
tief im Osten.
Tief im Osten. Ne? Aber hör mal, wenn wieder geht, typisch, schöner Ruhrgebietssatz, wenn wieder geht, dann und ich nach Berlin komme und wir uns sehen können, dann gehen wir mal zusammen ins Technikmuseum und gucken uns mal die Cessna an. Und du kommst nach Bochum und wir gehen ins Bergbaumuseum.
Ja, gerne.
Und ich zeig dir mal, wo unter Tage der Hammer hängt.
Da freue ich mich jetzt schon mal drauf. Und wie ich dich kenne, ist es wieder irgendwelcher Schweinkram.
Natürlich. Es gibt doch in wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, Thomas, weißt du noch, wo das war?
Das war in Herne, in den Flottmannhallen.
In Herne, in den Flottmannhallen, 2001, glaube ich, war es. 2001, Sommer 2001 oder 2000 oder so war es. Und die Flottmannhallen in Herne sind gelegen an die Straße, wo die Adresse der Flottmannhallen in Herne ist: Straße des Bohrhammers. Und das ist auch so.
Es klingt das so ein bisschen nach Porno, oder?
Es klingt wie Mischung wie ein Porno von John Steinbeck. Nicht Straße der Ölsardinen, sondern Straße des Bohrhammers.
Das ist wirklich sehr fein beobachtet.
Lass jucken, Kumpel 3. Straße des Bohrhammers. Tom, Tom, Tom. Kennst du eigentlich den Film Straße der Ölsardinen?
Mit John Malkovich und Christian Bale.
John Malkovich hat auch John Steinbeck gemacht von Of Mice and Men. Und kennst du den Film oder das Buch Die Straße der Ölsardinen von John Steinbeck?
Ich weiß, dass es das gibt. Gelesen habe ich es nicht.
Ja, pass auf, weil ich da gerade in meinem anderen kleinen Podcast Streter Bender Strebeck drüber gesprochen habe, weil Frank McRae gestorben ist, ein Schauspieler, der auch in dem Film Straße der Ölsardinen mitspielt. Das ist ein Film, eine ganz zauberhafte Verfilmung des Buches von John Steinbeck, Straße der Ölsardinen, mit Nick Nolte und einer hinreißenden, bezaubernden Deborah Winger, in die ich mich damals verliebt habe. Also in diesem Film, durch diesen Film. Straße der Ölsardinen, wer da irgendwie rankommt, ist nicht leicht ranzukommen. Vielleicht gibt's ihn bei den Streamingdiensten. Das so als kleiner Tipp. Straße der Ölsardinen, ein ganz wunderbarer. Wir sind wieder von Höcksken auf Stöcksken gekommen, aber so ist das.
Ja, aber es soll ja auch Spaß machen. Also nicht nur uns, sondern auch den Zuhörenden.
Genau. Und wenn ihr Lust habt, dann liked uns oder schickt uns eine Nachricht und teilt uns auf, wo immer wir sind, wo immer wir rumtouren, Instagram, Twitter, Facebook vielleicht
nicht
auch noch.
Und nicht zu vergessen unsere Patreon-Seite, ne?
Also unsere Patreons natürlich, ihr könnt uns unterstützen, bekommt diesen Podcast früher und auch ein bisschen länger, schneller, härter, länger und ich komme aus dem
auf
Porno.
Auf der Straße des Bohrhammers, genau.
Ja, auf der Straße des Bohrhammers. Und und da könnt ihr uns auch natürlich unterstützen, wenn ihr wollt. Muss nicht sein, ist aber nett. Ne? Und wir müssen ja alle ein bisschen netter miteinander umgehen. Total. Der Sommer steht vor der Tür, obwohl wenn ich nach draußen gucke, boah, meine Fresse, hört das mal auf mit dem Regen da.
Das ist voll eklig. Gerade jetzt, wo wir
Merkel,
in Berlin regnet es auch gerade.
Ja, und bei euch laufen ja die die Kanalisation läuft ja immer voll bei euch. Die ist ja so scheiße bei euch, die Kanalisation.
Das stimmt doch.
Habe ich schon erlebt in Berlin. Doch, das stimmt total. Die Kanalisation in Berlin ist eine Katastrophe.
Das stimmt. Also es ist, war aber jetzt vor 3-4 Jahren war das mal so, wo ich wirklich dachte, jetzt geht die Welt unter. Also das war,
ja, ich glaube, das war irgendwann im Sommer und da war ich auch in Berlin und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Haben sie die Spree umgelegt hier oder was ist hier los? Unfassbar. Also es sind,
also Leute, unterstützt uns auf Patreon. Der Link dazu, den findet ihr in der Beschreibung hier zum Podcast. Den habe ich da hinterlegt. Klickt einfach mal drauf, guckt euch mal die Seite an, guckt euch mal an, was wir so anbieten und wenn ihr wollt, ne, also es ist eine Win-Win-Situation und ihr seid dann Teil eines exklusiven, coolen, blühende Landschaften-Clans.
Genau, und tut euch und uns den Gefallen, sagt weiter, dass es uns gibt und dass wir jede Woche sowas wie das hier machen. Mein lieber Thomas, es war mal wieder ein großes Vergnügen mit dir, launig zu plaudern über alles Mögliche und wir wünschen euch eine schöne Zeit.
Du musst ganz ehrlich sagen, ich fand's ein Leibwand.
Das war so ein Leibwand, das ging sich aus. Das gehen wir noch in Café Saka. Saka und nehmen einen Absacker.
Bitte. Ins Café Zentral, bitte. Ins
Café Zentral.
Also mein Bester, ich glaube, du musst jetzt zum Zahnarzt, oder? Hast du mir doch gesagt.
Ich habe einen Zahnarzttermin tatsächlich, ja.
Ja, Mensch, du musst jetzt los.
Bin gespannt, wie er das machen will durch die Maske. Draußen.
Also ihr lieben Menschen da draußen, bleibt bitte gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.